Claudia,
Patrick?
IMO Resolutions schmeißt einen Fehler. Warst du an dem Server dran? Das USB-Dongle ist nicht verfügbar.
Ja, das hatte ich
Steckt
eben
es im
tatsächlich.
linken oder steckt es im rechten?
Ist das richtig?
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es noch mal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Wenn man Lenovo glauben darf, ist es durchaus wichtig, in welchen der beiden USB-C-Anschlüsse man das USB-C-Kabel für die Docking steckt.
Ja, das stimmt.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 35 vom Wartungsfenster mit mir dabei.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Glück auf.
Hallo zusammen.
Ist kein Witz. Habe ich tatsächlich neulich bei einem meiner Lieblingskunden gehört, das ist, also, ne? Zum Kontext, X1 Carbon, Gen 10, so eins wie hier gerade vor mir steht. Die gleiche Docking, aber komische Glitches. Kein Bild, Bildflackern, irgendwelche Sachen, die nicht gehen.
Du musst den hinteren Port benutzen, oder?
Ja, du hast ja auf der, also bei dem Gen 10 auf der linken Seite sind zwei USB-C-Anschlüsse.
Ja.
Ja, beides USB 4,
Ja.
Thunderbolt, lalala. Also laut Specs sind die identisch. Aber, laut Lenovo muss man das Dock immer in den rechten von den
In
beiden
den rechten.
reinstecken,
Ja,
genau.
okay.
Also
Hätte ich nicht sogar gedacht.
der mit dem kleinen Power-Symbol oben drüber.
Spannend, ich muss jetzt auch einen Blick auf meins werfen. Und bei mir ist das hintere
Aha,
bei
ja, guck mal,
meinem
dann hast du.
ThinkPad.
Ja.
Und deswegen habe ich gerade im Reflex gesagt, jetzt ja, Docking muss doch in das hintere. Oder?
Ja, wenn ich jetzt dazu sage, dass ich mit meiner Kombination X1 Carbon Gen 10 und Lenovo Docks gar kein Problem habe, das macht die Sache nicht besser.
Okay, verstanden.
Aber ich warte immer noch darauf, dass ich mal dieses in Anführungsstrichen Aircodes offizielle Schreiben von Lenovo sehe, wo das drinsteht, weil, also es gibt irgendwie ominöse Andeutungen in irgendwelchen Reddit-Threads und ja, wie gesagt, diese Aussage vom Lenovo Support.
Aber Problem ist gelöst, also.
Das werde ich wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag oder Freitag erfahren.
Okay.
Da muss ich dann nochmal nachhören, ob das Problem nachhaltig behoben wurde. Ja, today drained me.
Ich fühle mich traumatisiert von heute.
Eigentlich, ja, möchtest du?
Ja, eigentlich möchte ich nicht, aber
Du musst.
ich muss. Ja, auch einer unserer Lieblingskunden, nicht? Da hatten wir heute ein größeres Drama mit Exchange ASA-Account. Naja, eigentlich kann man es so gar nicht sagen. Wir wissen noch nicht so richtig, womit das Problem bestanden hat, ne?
Genau, ne, zum Kontext. Es ist ja so, wenn ihr einen geload-balanceden Client-Access bei Exchange On-Prem habt, dann gibt es natürlich für den, also wenn ihr das richtig macht, dann benutzt ihr ja euren externen Hostnamen, auch intern, schön mit Split-DNS. Und naja, in den seltensten Fällen gibt es dafür ein SPN. Und deswegen wird da immer nur NTLM verwendet. Das will man nicht. So, jetzt ist das aber ein lösbares Problem, weil dafür gibt es einen sogenannten Alternate Service Account. Das ist quasi nichts anderes als ein Computer-Account, dem man die SPNs verpasst für eure internen, externen URL, für eure Autodiscover-URL.
Und den teilt ihr euren
Exchange-Server
Exchange
mit.
Client
Genau.
Access Servern mit, also heutzutage allen Exchange Servern in der DAC,
Richtig, weil
ne?
selbst wenn
Genau.
ihr nur, ja, das, genau, ist eigentlich sogar so, wenn du selbst wenn du nur einen Exchange hast, sobald du intern wie extern die gleiche externe URL
Ja,
verwendest, gibt es
genau.
dafür kein SPN. Eigentlich no big deal.
Eigentlich no big deal, denkt man
Ja,
so.
konfigurieren, dann Outlook Anywhere und MAPI Virtual Directory sagen ja hier, ne, negotiate.
Ja.
Und Heidewitzka, und was haben wir auch gesehen? Wir haben in den
Ja, reichlich
Security Event Logs
Kerberos.
gesehen, dass es User
Reichlich
gab, die
Kerberos und dachten schon,
Kerberos
yay.
gemacht haben. Auch an deinem Test-Client. Du hattest auch
Ja.
ein Kerberos-Ticket für
Also sieht erstmal
exchange.domäne.tld.
alles wie erwartet aus, alles schick, weil ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass man das
gemacht hat.
Genau, hat.
Auch in großen Umgebungen.
Ja.
Ne? Vor vier Wochen noch
bei einem anderen Kunden gemacht. Umgebung,
genau. Genau, angeknipst geht. Mhm. Ja, stellt sich raus. Wir knipsen das an. Und im Kölner Süden brennt die Welt. Mhm. Jetzt haben wir es erstmal zurückgedreht und jetzt müssen wir mal forschen, woran es lag.
Ja, also wir haben immer noch sehr viele NTLM-Versuche gesehen, was natürlich nicht mehr geht, wenn du es auf den für Outlook Anywhere rausnimmst. Wir sind noch nicht ganz schlüssig. Wir haben
genau,
Logs gezogen und wir werten aus.
Richtig. Wir werden einen ausführlichen Postmortem in diesem Podcast präsentieren.
Auf jeden Fall.
Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Ja, was haben wir sonst die letzten zwei Wochen getrieben? Wir waren lecker Currywurst essen in Düsseldorf.
Der verbotenen Stadt.
In der verbotenen Stadt. Ja, das Lustige ist ja, Currywurst essen verbinde ich so selten mit Düsseldorf. Ne? Als Kind des Ruhrgebietes denke ich bei Currywurst eher an Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen.
Man genau, ist bestimmt Pommes-Schranke dazu.
Genau. Nein, wir waren in Düsseldorf. Wir sind eingeladen worden, oder wir haben uns eingeladen bei einer Nutanix-Veranstaltung, ein Nutanix-Partner-Treffen. Stellt sich raus, war wohl eher eine reine Vertriebsveranstaltung. Ich glaube, wir waren die einzigen Techies da vor Ort.
Ja doch, von Nutanix war ja auch ein Techie dabei. Der war allerdings genauso einsam wie wir.
Ja, wobei, ne?
Wir wurden dann direkt von irgendeinem Distri angegraben, würde ich mal sagen.
Das war so Business-Tinder par excellence, ne? Genau.
Ja, genau. Man
sitzt dann da.
So, wer seid ihr denn?
Ach so, ja, Partner.
Ja,
ja, ich bin von Distributor.
Distri?
Machen wir schon Geschäft miteinander?
Genau.
Ja, von der TD war ja auch der Holger da.
Ja.
Ja, einen haben wir vermisst, Flo. Ne? Bitte, beim nächsten Mal muss er auch da sein.
Bitte.
Ich habe die Straße gespäht, du warst nicht da, wir wollten schon auf dem Absatz umkehren. Nein, ganz so schlimm war es nicht.
Das war nicht gelogen.
Aber ich höre, das war
auch okay. Schön, ne? Vielleicht ist der Flo ja auch mal wieder in der Nähe.
Dann wenn wir auch in Köln sind.
Wenn wir alle drei dann mal in der Nähe sind voneinander.
Glaub, das
kriegen wir schon hin.
Schwierig, das Dreckkörperproblem, ne?
Ja.
Das ist nicht nur mathematisch schwierig, ist auch in der Praxis schwierig. habe ich in der Folge 72 von Engineering Kiosk, da ging es um Meetings. Wie stehen wir denn zu Meetings? Da ging es ja also.
Die Art von Meetings.
Ja, das fand ich ganz interessant. Gibt, also, als man denen so zugehört hat, stellte sich ja immer raus, ja, da werden Meetings vorbereitet und Meetings haben einen Zweck. Die Frau Kollegin guckt mich jetzt schon ganz, ganz, ganz entgeistert an. Meetings vorbereiten?
Zweck?
Ja,
Meetings nicht.
Ja, aber wir hatten das Thema ja auch. Wir kamen irgendwann mal bei so einer Mittagsrunde mal ja da drauf, so mit, ne? Wie viel Zeit verbringen wir eigentlich in Meetings? Was sich ja definitiv schon bei uns ganz gut verstärkt hat, sind so Jofix-Meetings, ne? Wo wir mit Kunden Meetings haben,
Kunden
um uns da über laufende Sachen abzustimmen. Also so Dienstleisterkunde.
Ja, Dienstleisterkunde, aber auch intern ist das natürlich echt nützlich.
Genau, ne? Ist ja auch so ein Corona-Ding.
Ja, genau, es war so ein Corona-Ding, wie es angefangen hat. Aber ganz ehrlich, ich möchte die auch nicht mehr missen.
Ja, wobei, wir hatten das ganz, ganz früher, damals TM.
Du meinst hier morgens um 7:45 so ein Stand-up, ja?
Genau, richtig, ja. Oh. Genau, also wollte ich gerade sagen, wir hatten schon vor 15 Jahren hatten wir schon Stand-up-Meetings hier, morgens um 7:45, wo dann quasi darüber geplaudert wurde, wer was an dem Tag macht.
7:45, ich glaube, wir würden dich auslachen heutzutage.
Das ist das Erschreckende, wir beide sind uns sehr einig, dass 7:45 für uns beide gar nicht machbar ist. Selbst 8 Uhr ist schon so.
Oh. Ja, wenn es sein muss, ne?
Ganz fürchterlich. Aber ja, hatten wir damals schon und das hat sich ja dann, ich meine, das ist dann irgendwann, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber es gab diesen Abstimmungsbedarf dann einfach nicht mehr, weil sich auch unsere Arbeit natürlich verändert hat.
Wenn man sich da ständig anschweigt, aber jetzt ganz ehrlich, wir kriegen ja, mal kurz den Kopf überschlagen, wir haben 3 Stunden in der Woche für interne Meetings, die kriegen wir voll.
Die kriegen wir voll, ne? Wir haben also an 3 Tagen die Woche hat die Technik intern so ein AMA, das ist ja eher so ein bisschen... Also eigentlich ist das ja eher so eine lockere Plauderrunde. Ne? Jeder erzählt mal so ein bisschen, was er den Tag gemacht hat.
Ja, oder man stimmt sich mal ab, weil irgendwo bei einem Kunden ein Problem.
Genau, weil da gibt es eigentlich gibt's. Wir hatten da mal, glaube ich, so eine Agenda. Ne? So jeder sollte mal erzählen, was er so gemacht hat, aber das ist dann irgendwann auch irgendwie.
Ja.
Eigentlich ist mir das auch egal.
Inzwischen ist einem das auch egal. Ne? Am Anfang denkt man, glaube ich, noch, man muss das viel mehr mehr Steuern und, ne, ja, wenn man dann
genau,
halt
eigentlich
mal eine
möchte
halbe
ich ja nur
Stunde
wissen, wie es
plaudert,
euch
dann
geht.
plaudert man halt mal eine halbe
Ja,
Stunde.
ja, ja oh, genau. Und klar, so ne, der ein oder andere hat dann vielleicht auch mal eine technische Frage. Wobei, wenn das ein bisschen ausschweift, dann wird das ja schon mal so in extra Meetings ausgeleitet.
Ja, genau.
Ne? Und dann haben wir ja zweimal die Woche mit der ganzen Firma eine große Runde. Dann haben wir beide ja zweimal die Woche mit dem Vertrieb eine Runde.
Ich bin mir gar nicht so, ich meine, wir haben schon häufiger mal gesagt, dass wir nicht so wahnsinnig groß sind. Also ganze Firma heißt bei uns natürlich nicht 300 Leute in einem Meeting. Das
Nein.
wollten wir jetzt mal nochmal hier fallen lassen für
Genau.
die, die nicht unsere Kunden sind und das nicht wissen.
Genau.
Das ist
Also,
ein kleiner
ne?
Laden.
Ich schaff's nicht mit zwei Händen, aber wenn wir beide unsere Hände nehmen, dann schaffen wir es, alle Mitarbeiter aufzuzählen.
Mitarbeiter minus mit Geschäftsführern oder ohne?
Also ich zähle mich schon mit.
Du zählst dich mit, ja, dann brauchen wir,
Ich
ja,
arbeite doch.
dann brauchst du meine Hände auch, ja.
Ich arbeite.
Jetzt habe ich auch gar nicht gesagt, dass du das nicht tust. Aber beim Zählen, wie viele Mitarbeiter man hat, ist es eigentlich unüblich, Geschäftsführer
Ja,
mitzuzählen.
Moment, Moment, Moment. Also, ne, da setze ich jetzt die Geschäftsführerkappe auf. Das kommt ja immer ganz darauf an, wofür man die Mitarbeiter zählt. Ne? Also, wenn es so ist, um irgendwelche Sachen auszuhebeln, dann zählt man die Geschäftsführer natürlich nicht mit. Ja?
Verstehe.
Ja. Oh Gott.
Haben kein
Was müssen die
Mitspielsaal.
Leute glauben, was wir für ein Sklaventreiberladen sind?
Ja, fürchterlich, ich
Ganz
sag's
schlimm.
euch. Ach nee, kann ich nicht, mein Chef sitzt dabei. Naja, nee, merkt das. Wir sind ja immer deprimiert und traurig und haben gar keinen Spaß an unserem Job.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich muss auch sehr, also ja, egal. Ja, dann, was haben wir denn noch? Achso, und dann haben wir natürlich mit so ein paar unserer
Ja,
Lieblingskunden auch
genau.
nochmal immer mal wieder verteilt Meetings, so
Genau.
Joe-Flixe, wo wir uns dann irgendwie abstimmen.
Genau. Also teilweise wöchentlich, teilweise seltener.
Genau, aber ne, das sind schon alles so, auch so. Gerade bei den Kunden, wo wir so Managed Service haben, klar, da muss man sich schon regelmäßig abstimmen. Aber ja, ne, ich meine, aber eigentlich muss ich ja schon sagen, diese Meetings, wo wir so drin sitzen, also sowohl jetzt interne Meetings als auch externe Meetings, also mit Partnern, mit Kunden, da ist eigentlich auch jetzt, wenn ich so die letzten Monate oder so mal zurückblicke, da war nie ein Meeting bei, wo ich mir gedacht hätte, okay, das war jetzt total sinnlos oder dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können. Eigentlich, nee, nein, eigentlich ist das schon ganz geil. Also
Jetzt, wo du das
eigentlich.
sagst, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber doch.
Doch, okay, das
Mir
müssen wir
fallen
dann.
Meetings ein. Das
Okay,
machen wir
dann.
aber unter vier
Das
Augen.
muss mir dann, das muss mir dann nach der Aufnahme mal erzählen, welche Meetings das waren.
Ja, keine Ahnung. Es gibt einen bestimmten Kunden, wo Meetings legendär
Okay.
unproduktiv bleiben.
Machen wir offside.
Nein, die hören nicht zu, das ist eigentlich.
Ja, sag das nicht so laut. Wir hören aus allen möglichen Ecken, dass man diesen Podcast hört. Ja, aber eigentlich, genau, also wir hatten ja auch dann auch in unseren ganzen AMAs, die wir intern hatten, haben wir ja auch dann auch während der letzten Jahre immer mal wieder daran rumgeschraubt, sodass sie dann doch irgendwie einen Sinn und Zweck haben. Aber klar, da gibt es natürlich keine sonderlich feste Agenda und ich glaube, es hängt auch immer stark davon ab, was das für Meetings sind. Also ich glaube, bei den meisten Joe-Fixen, die wir mit unseren Lieblingskunden haben, also ich sage es mal so, weil meine Kunden kann ich ja nur wirklich an anderthalb Händen abzählen. Also wo ich halt mehrheitlich unterwegs bin. Da brauchst du aber in der Regel keine wahnsinnig ausgefüllte Agenda dazu. Jeder sollte drei Topics auf dem Zettel stehen, die es da gerade akut zu klären gibt. Und bei allem anderen sage ich ja meinen Kunden oder Partnern auch immer, ganz ehrlich, im Zweifelsfall greif einfach zum Hörer. Ne? Mein Teams-Status ist ne? Nicht umsonst so, wie er ist. Und dann ticker mich einfach an und dann klärt man das mal schnell auf dem kurzen Dienstweg.
Häufig genug.
Ich finde das also, ich finde das ja auch mal so, ich meine, ich habe auch schon so, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hatten wir beide ja mal so ein sehr großes Meeting mit ganz vielen Firmen. Das ist ja auch kundenseitig eigentlich sehr gut vorbereitet gewesen, würde ich mal sagen.
Ja,
Aber der Outcome war am Ende
sehr.
dann doch überschaubar. Da waren es, also war die Runde vielleicht dann doch zu groß, ich meine, auch sowas kann es ja geben. Aber gut. Ja, und liebe Freunde vom Engineering Kiosk, ich wäre ja gerne Teil eurer Community. Aber Discord mag meine Mobilfunknummer nicht verifizieren. Vielleicht könnt ihr da ja nochmal Support leisten.
Kriegst du einen Fehler, oder?
Ja, er sagt einfach, nee, irgendwie will er nicht mit der Nummer. Und wenn man mal danach googelt, dann findet man dazu auch irgendwie Threads. Und ich habe es mit verschiedenen Mobilfunknummern ausprobiert. Nö, scheint irgendwie ein generelles Problem zu sein. Aber gut, egal. Ja, in unserer Community hat es ja auch quasi, ich will nicht sagen gebrannt, aber das nahm schon Züge einer wüsten Kneipenschlägerei an. Ja. Mhm. Dabei ging es ja nur um die Frage, wenn Port down wegen Loop.
Wie machst du es mit der Loop Protection?
Genau, machst du ihn wieder an oder lässt ihn aus?
Genau, um die Frage ging es. Aber das müssen wir, glaube ich, im...
Genau, da haben wir uns auch nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, dass wir das mal auch in eine eigene Folge ausleiten und dann auch mal so noch so ein paar andere Sachen beleuchten. Mhm. Aber das war eine ganz interessante Diskussion und mit sehr, sehr interessanten unterschiedlichen Standpunkten.
Ja, total. Also da müssen wir aber noch mal ein bisschen in uns gehen, nachdenken und noch mal gucken, wie wir das Thema hier noch mal detaillierter aufgreifen. Aber fand ich spannend.
Ja. Mhm. Und ich bleibe dabei, Port down ist Port down.
Ja, Dito. Ja. Dito.
Die Begründung muss ich nicht liefern, weil ich bin der Admin.
Bist du die Art von Admin?
Genau, ich bin der Fascho-Admin.
Ja, ich auch. Ich ja auch.
Ja, apropos Fascho-Admin, und ich glaube, damit kommen wir dann auch mal so langsam rüber zu einem Thema.
Ach, das Thema.
Ja, manchmal haben wir hier sogar Themen im Podcast. Das Thema ist dieses Mal Transport-Based Enforcement System. Das hört sich ja schon so ein bisschen nach Fascho-Admin an.
Enforcement
System. Ja, genau, ja, Enforcement. Da werden Sachen enforced. Was wird enforced? Ganz konkret geht es um ein System von Microsoft. Denn Microsoft hat festgestellt, wenn Exchange-Server keinen Support mehr bekommen oder keinen aus dem Support laufen, bekommen sie keine Sicherheitsupdates mehr.
Hat Microsoft festgestellt.
Man mag es nicht glauben, aber so ist es. Und once a version of Exchange Server is no longer supported, it no longer receives security updates. Ja, und daraus resultiert natürlich auch, dass wenn da Sachen festgestellt werden, die nicht mehr so schön sind, dann werden die auch nicht mehr gefixt.
Okay.
Das Ganze wird jetzt zum Problem oder wird deswegen zum Problem, weil es wohl noch eine nennenswerte Anzahl Exchange-Server in dieser Welt gibt, die lustig über Inbound-Konnektoren E-Mails bei Exchange Online einliefern.
Ja. Ja, dann wird es aber auch doch Zeit.
Ja, genau. Da muss man jetzt mal ein bisschen Kontext. Was meinen wir damit? Es ist ja so, wenn du ein Exchange on-prem stehen hast und du hast gleichzeitig ein Exchange online, ein Exchange online Tenant, dann kannst du zwischen Exchange on-prem und Exchange online E-Mails austauschen über einen Connector, über eine Vertrauensstellung, über eine Verbindung zwischen Exchange on-premise und Exchange online. Mhm. Dafür wird der sogenannte Hybrid Connection Wizard gebraucht. Der legt dir dann on-prem ein bisschen Konnektoren an, in der Cloud ein bisschen Konnektoren an, und dann hast du einen laufenden Mailflow, und es ist auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Exchange online über EWS so in Kalender reingucken kann. Soweit so gut.
Normalerweise.
Normalerweise, ja, ich weiß, OAuth ist immer wieder ein Quell der Freude. Wobei ich ehrlich gesagt, eigentlich hatte ich mit dem Exchange Hybrid Connection Wizard nie Probleme. Ich kann nichts dafür, dass du immer wieder Kunden an Land ziehst.
Ich habe noch nicht ein einziges Mal erfolgreich durchgeführt.
Ja, das.
Aber ja, nein, die Konnektoren, das war dann doch der Part, den der HCB auch bei meinen Kunden immer.
Und es war immer eine unfassbare Anzahl an Domänen oder an Domains, ja, die da konfiguriert wurden.
Die hatten eine unglaubliche Anzahl an akzeptierten Domänen. Und ich glaube, der Punkt, weil der ist immer bei so einem PowerShell-Befehl auf die Nase gefallen, wo er dann für die Outconfig irgendwie 80 Domänen anlegen wollte. Und vielleicht ist einfach der Befehl zu lang geworden.
Wahrscheinlich.
Whatever. Aber gut, Konnektoren.
Genau. Das Ding ist ja dieses, weil E-Mails, die über diesen Konnektor laufen, sind aus Sicht von Exchange Online grundsätzlich erstmal vertrauenswürdig. Und eigentlich will man ja auch gar nicht, Also selbst wenn über diese Konnektoren dann kein Spam oder so geht, will man das vielleicht gar nicht mehr, dass Kunden in der Lage sind, on-prem so ungepatchte, unsichere Exchange-Server-Versionen zu betreiben. Und deswegen zieht man da jetzt ein bisschen die Daumenschrauben an. Ganz konkret sieht das nämlich so aus, dass mit, lass mich auf die Uhr gucken, ab Juni, also ab jetzt, oder eigentlich ist es, ich glaube, der 23. Juni ist es.
Okay, aber sehr bald.
Ja, in sehr bald wird Microsoft anfangen, Exchange 2007, also was schon ein bisschen länger aus dem Support ist, Exchange 2007 Server zu reporten.
Ich bin gerade überrascht, dass es überhaupt noch funktioniert mit Exchange 2007.
Ja, ich meine, wer jetzt noch ein Exchange 2007 im Einsatz hat, der hat ja nicht nur die Migration auf 2010 verpennt, der hat ja auch die Migration auf 2013 verpennt. Und um von einem Exchange 2.7, ja, aber um von einem Exchange 2.7 wegzukommen, musst du auf einen 2.13 migrieren.
Ich weiß.
Ja, und der ist auch schon nicht mehr supported, um dann auf einen 2.19er gehen zu können.
Mhm. Genau.
Also, ne, da ist mehr als ein Zug abgefahren.
Ja, mich würde interessieren, wie viel das tatsächlich sind.
Ich vermute, das sind wahrscheinlich so Small Business Server.
Boah,
so mit Server 2008. Was sind das hier?
2008,
was ist denn das dann hier? Small Business Server 2008? Oder es gab doch mal einen 2011.
Es gab einen 2008 und es gab einen 2011.
Und 2011 war dann
2007 Exchange und der andere war mit 2010.
Genau, das eine war genau. Das war Exchange 2007 auf Server 2008 und das andere war dann, glaube ich, Server 2008 R2 und Exchange 2010. Ne? Das war dann der 2011er.
Ja. Ja, nur. Genau. Auch keine Entschuldigung.
Nein, auch keine
Entschuldigung. Also, ne, weil irgendwer hat ja dann offensichtlich die Umgebung noch so weit betreut, dass er Exchange Online in Betrieb genommen hat.
Richtig.
Ja, und ne, derjenige hat seinen Job verpennt. Sorry.
Ja, auf jeden Fall ab 23. Juni werden diese Server reported, das heißt in der EAC, im Exchange Admin Center von Exchange Online, kann man sich da lustig Reports ziehen und sagen, oh, hier, da ist ein vulnerable Server.
Ja.
Ab Juli 23 wird gethrottelt.
Ja.
Das heißt, diese Mails werden SMTP-konform in einem SMTP 450 abgelehnt. Und da steht dann auch drin, Alter, ne, das Ding ist outdated und ne, also, guckst du dir vielleicht nochmal, genau, guck mal vielleicht, dass du das mal aktualisiert kriegst. Mhm. Ja, und ab August 23 ist dann auch wirklich Block. Diese Mails werden dann mit einem SMTP, ich glaube, 550 abgelehnt.
Mhm.
So, und ne, 2.7 ist ja schon sehr lange aus dem Support, 2.10 ist schon lange aus dem Support, 2.13 ist gerade aus dem Support und deswegen wird es dann in den Monaten danach in der, genau diesen gleichen Ablauf weitergehen. Erstmal ab September 23 werden Exchange 2010 reported, ab Oktober 23 werden sie gethrottelt und ab November 23 werden Exchange 2010er geblockt. Pass auf, es geht noch weiter. So, Dezember 23, so jetzt, ne, wie in der Schule, Serie, dann werden Exchange 2013er reported.
Ja.
Januar 24 werden Exchange 2013er gethrottelt und ab Februar 23 werden sie geblockt. Und jetzt kommt das eigentlich Lustige. Diese Timeline geht noch weiter.
Jetzt 2016?
2016 okay, und 2019.
Läuft auch ja irgendwann aus.
März 24, April 24 und im Mai 24 werden Mails, die über einen Inbound-Connector zu Exchange Online kommen und von einem Exchange 2016 oder 2019 kommen, geblockt.
Ja, aber da haben wir doch gar nicht die Situation, dass die aus dem Support gelaufen sind dann, oder?
Ja.
Das ist dann doch einfach nur
Frackigkeit?
Frackigkeit, ja.
Ich habe keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall in dieser Timeline drin.
Den Part finde ich echt spannend. Also,
wobei, naja, okay, also sagen wir es mal so. Also die Timeline sagt Block, aber da gibt es ein Sternchen dran und das sagt No action if server is remediated after reporting. Was immer das heißen mag.
Remediated. Ah, wollen Sie nicht vielleicht auch darauf hinaus, dass Sie ungepatchte...
Ich denke, da wird es dann eher darum gehen, dass du dann halt, wenn du ein altes CU drauf hast oder du hast irgendwie den letzten Sicherheitspatch nicht drauf, dass dann gesagt wird, Alter... Dann nehmen wir jetzt auch nicht mehr an, bis du das Ding gepatcht hast.
Ja.
Das würde auch erklären, warum, warum es dieses, diese EAC, diesen EAC, diesen Health Check Report gibt, wo du dann eben auch sehen kannst, okay, du hast da einen ungepatchten oder ne, einen anfälligen Exchange Server. Aber trotzdem ziehen sie da ganz ordentlich Daumenschrauben an. Wobei, wohlgemerkt, das muss man auch sicherlich nochmal erklären, es sind nur Exchange-Server und Mails betroffen, die über den Inbound-Connector zu Exchange Online gehen. Wenn du natürlich dann des Wahnsinns fette Beute bist und dein Exchange 2.7, 2.10, 2.13 lustig im Internet stehen hast, der dann über SMTP-Sachen rausbläst und einfach MX-Records befüllt, die Mails kommen natürlich nach wie vor an. Nur wenn du eine Hybrid-Connection zwischen On-Prem und Exchange Online hast, über einen Inbound-Connector, dann werden diese Mails geschrottelt oder eben geblockt.
Ja, ne, man fragt, also wie gesagt, mich interessiert, wie groß diese Anzahl noch ist und welche Gründe es dafür gibt. Ne? Also du sagtest eben, es ist mal ein Business-Server, aber irgendwo, ne, ich meine, so ein Admin, der heute noch 2007er Exchange hat, der hat ja einen Grund dafür, dass der noch da ist. Dass der nicht mal migriert wurde.
Ja, wahrscheinlich, weil irgendein Geschäftsführer auf so einen alten, staubigen Tower-Server haut und sagt, der ist doch noch gut, der läuft doch noch.
Das ist derselbe Geschäftsführer, der dann abends mal durch die Firma geht und alles ausschaltet, wo noch LEDs dran an sind.
Frau Kühn, haben Sie da einen Bleistift weggeworfen, der erst halb abgenutzt ist? Nein. Aber wahrscheinlich läuft es einfach darauf hinaus. Und ich meine, man kann Microsoft an der Stelle verstehen. Man muss jetzt auch diese Timeline einfach noch im Auge behalten. Also ich glaube, das Exchange-Team ist da schon dabei, das auch zu aktualisieren. Aber wir wissen beide, Microsoft hat ja auch schon vor 2 Jahren eine Alternative zugesagt zu Exchange Hybrid. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn du... wir haben es ja auch. Ne? Auch wir haben ja einen Exchange-Server on-prem immer noch installiert. Der ist zwar die ganze Zeit aus, weil den schalten wir irgendwie nur ein, wenn hier mal ein neuer Mitarbeiter anfängt und du brauchst irgendwie, ne, einen User anlegen. Also quasi so, keine Ahnung, einmal im Jahr, wenn die neuen Azubis anfangen. Aber streng genommen willst du das Ding ja eigentlich gar nicht mehr haben. Und ich meine, es ist ja tatsächlich so, ja? Auch wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder Exchange-Server gepatcht, die einfach nur für diese Hybrid-Connection da waren. Also die auch noch nicht mal großartig Mails hin und her schicken, ja, sondern die einfach nur da sind und sagen, oh, ein neuer Benutzer, okay, ich fülle da mal ein paar Attribute. Und da hatte Microsoft ja eigentlich schon vor 2 Jahren eine Alternative versprochen und die sind sie bislang immer noch.
Ja, das fehlt irgendwie noch. Ne?
Schuldig.
Da fehlt irgendwie noch so ein Baustein in dem Ganzen. Ne?
Genau, irgendwas, was kleiner ist als Exchange. Ich meine, mit 2019 CU12 haben sie sich das erste Mal ermöglicht, dass du einen Exchange aber dauerhaft ausschaltest. Mhm. Das heißt aber auch wirklich einfach nur ausschalten und nicht deinstallieren.
Ja, hast du schon mal einen Exchange-Server deinstalliert? Was passiert da?
Nee, eigentlich? Tatsächlich nicht. Also,
der schmeißt doch nicht die Schema-Veränderungen weg, oder?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der, dass der die Schema-Erweiterung zurückbaut. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, es gibt ja dann kein System mehr, was zum Beispiel so Proxy-Address, also das Attribut mit irgendwas füllt.
Ja, das könnte man ja mit irgendwas lösen.
Genau, das ist ja bei 2019 halt diese Management-Role, die sie neu etabliert haben, die das dann eben macht. Ja, aber ja,
das müsste gehen. Aber gut, das ist mit 2019, aber das muss ja immer noch. Du kannst diesen Exchange aber nicht deinstallieren. Du darfst ihn nicht deinstallieren. Ich frage mich, warum. Kann ja eigentlich nur darin begründet sein, dass dann doch irgendwelche... dass die Schemaerweiterungen zurückgebaut werden oder irgendwas in der Richtung.
Das müssen wir unbedingt mal im Lab ausprobieren. Also steht dick und fett auch bei Microsoft in der Dokumentation auf gar keinen Fall deinstallieren, sondern einfach ausschalten. Also du kannst die VM auch gerne löschen, das ist egal, dann bleibt das Ding halt verwaist dem AD zurück, aber du darfst ihn nicht deinstallieren.
Okay.
Wir probieren das mal. Ha. Wir probieren das mal aus und werden berichten. Was da so kaputt gegangen ist dann im AD.
Wenn wir das in der sauren Gurkenzeit mal ausprobieren konnten.
In der sauren Gurkenzeit? Today drained me und mich natürlich wegen Exchange. Aber du hast schon wieder mit fremden Dienstleistern zu tun gehabt.
Ja.
Und... Spaß mit Softwarebuden Teil 4761.
So ungefähr.
Was ist passiert?
Ich will das auch irgendwie so allgemein klingen
lassen. Zeig mir an dieser...
Das ist nicht gleich Softwarebude.
Zeig mir doch einfach an dieser Puppe, wo der Dienstleister das AD unsittlich berührt hat.
Oh Gott. Ja.
An so vielen Stellen.
Es kam ein Ticket vom Kunden. Und ich habe das gelesen und ich hab kurz überlegt, soll ich das für irgendwen anders liegen lassen oder möchte der Patrick vielleicht Spaß damit haben? Ich weiß es nicht, aber ich fürchte, ich kenne den Kram da leider, in was die Software angeht, um die es da geht, besser als
ich.
Du.
Ja.
Okay, genau, also Ticket vom Kunden, ne? Und darum gab es dann eine Anforderung der betreuenden Softwarebude für eine größere Software, die da beim Kunden läuft. Hintergrund, da gehen mal wieder Grüße raus an den guten Markus. Man ist da gerade dabei, SQL-Authentifizierung auszumerzen, beziehungsweise SQL-Authentifizierung, die irgendwo in Klartext in irgendwelchen Files drin steht.
Ich glaube, das muss man zumindest der Vollständigkeit halber erwähnen. Also grundsätzlich ist SQL-Authentifizierung ja durchaus legitim, aber ja, was natürlich. Wir halt uncool finden, ist, wenn das in irgendwelchen Web-Configs drin steht.
Ja, in Web-Configs drin steht oder in INI-Dateien oder irgendwas, wo es nicht stehen sollte. Genau, Klartext immer doof. Deswegen SQL-Authentifizierung in der Form gilt es dann eigentlich auszumerzen. Und vor dem Hintergrund haben wir da mal eine Protokollierung angemacht und mal geschaut, von wo überall so SQL-Authentifizierungen ankommen und haben dann gesehen, okay, wir haben ja diesen SQL-Server und da kommen von 2, 3, 4 anderen Systemen SQL-Authentifizierungen rüber, die auch alle irgendwie verbandelt sind mit dieser Software. Und dann kam die Anforderung, also erst einmal ging voraus eine glatte Lüge, ja, über die ich mich dann schon direkt aufgeregt habe, die lautete, uns fehlen die Berechtigungen, das zu machen. Jetzt muss man leider sagen, die arbeitet schon sehr, sehr lange für den Kunden und früher hat man halt Domain-Admins vergeben. Und ja, bis heute haben die leider einen Domain-Admin. Mit anderen Worten, natürlich haben sie Berechtigungen, das zu tun. Also sie können natürlich gerne, also wenn sie jetzt das Wort Berechtigung durch Fähigkeiten ersetzt hätten, wäre das ja was anderes gewesen. Aber nein, uns fehlen die Berechtigungen, das zu machen. Wir brauchen SPNs, falls nicht vorhanden. Also das ist eine der Anforderungen. Wir brauchen SPNs für den Server und den Server, falls nicht vorhanden. Und ich sage mal, okay, für ZSPN-L brauchst du noch nicht mal Berechtigung.
Also SPN zum, ne, für alle Unwissenden, SPN, ja, ja. Service Principal Names.
Genau. Das heißt, ich möchte unter Umständen mit einem Server unter einem Namen sprechen, den dieser Server gar nicht hat. Haben wir vorhin schon mal erwähnt, ne, im Zusammenhang mit Exchange. Ne, ich möchte ja exchange.domainname.de verwenden und nicht mein komischer Servername.domäne.local. Mhm. Ja. Das ist ein Beispiel für ein Service Principal Name, den ich dann eben auf ein System geben muss. In diesem Fall geht es aber auch um Services, sprich hier geht es um den MSSQL SVC/SPN mit dem Servernamen hinten dran und dem Port hinten dran und ich glaube auch dem Instanznamen. Ich glaube, man soll die alle anlegen.
Genau. Warum der ganze Spaß? Ne? Wenn wir von SPNs reden, dann reden wir auch immer davon, dass wir Kerberos verwenden wollen. Und
genau.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, war der Plan dahinter, SQL-Authentifizierung auszurotten und ja, auf Kerberos-Authentifizierung mit Windows-Benutzern
zu gehen. Ach so, ich dachte, das hätte sich erschlossen aus. Ne? Ich möchte SQL-Authentifizierung ausrotten, da gibt es ja sonst dann halt nur Windows-Authentifizierung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber warum denn dann unbedingt Kerberos? Weil man könnte ja auch NTLM und nein, wir stellen diese Frage nicht hier in diesem Raum. Alles gut, aber vielleicht fragt man uns das ja und nein, weil wir möchten kein NTLM. Wenn wir schon machen, dann machen wir schon anständig. Konkretes Problem hier in dem Fall ist, dass es ein Double-Hop-Szenario ist.
Okay, was ist ein Double-Hop-Szenario?
Das heißt, der Benutzer, also ich bin Benutzer X, ich authentifiziere mich an System A und System A nimmt meine Berechtigung und authentifiziert mich an System B. Mhm. Also anders, als wenn ich direkt hingehe und mich an System B authentifiziere. Das ist also ein anderer Verlauf. Das heißt, ich muss eine funktionierende Kerberos-Authentifizierung gegen System A haben und daraufhin darf System A loslaufen und mich gegen System B authentifizieren. Delegierung, ja, ist hier das Stichwort. Jetzt hast du, also das war der zweite Punkt übrigens, den Sie angefordert haben, ne? Wir brauchen, und die Formulierung lautete, dem Dienstkonto muss für Delegierungszwecke vertraut werden. Leider ohne Angabe, welches Dienstkonto?
Können Sie da nicht alle nehmen?
Genau, ja, das ist es ja. Dann kam nämlich ein Link, es kam Anleitungslinks dazu, die haben mich besonders gefreut. Es kamen 2 Anleitungslinks dazu. In dem einen war die Rede von SQL Server 2008 R2. Wenn wir bei SQL Server 2008 R2 von Delegierung reden, gerade für solche Double-Hop-Szenarien, darfst du dreimal raten, welche Art von Delegation da funktioniert.
Das ist eine Unconstrained Delegation.
Selbstverständlich eine Unconstrained, eine uneingeschränkte Delegierung. Das heißt, ja, dieser Account darf meinen Account benutzen, um mich überall auf der Welt anzumelden.
Genau, es ist eben nicht eingeschränkt, also zu welchen Systemen hin dein Account delegiert werden darf.
Oder für welche Dienste.
Oder für welche Dienste. Mhm. Und das macht das Ganze dann wieder hässlich. Also Delegationen sind bei Kerberos ja durchaus nichts Ungewöhnliches. Das gab es schon bei Windows Server 2000. Aber eben in diesem Fall war das halt, dass ein System deinen User dann für alles andere verwenden durfte. Genau. Und das will man halt nicht.
Nein, das macht man nicht.
Genau. Also das ist zum Beispiel auch tatsächlich etwas, was man verwenden kann, um bestimmte Konten auch zu schützen, dass man nämlich dann auch im AD sagen kann, nö, dieses Konto ist nicht delegierbar.
Ja, exakt. Und per se jeder, der in der Gruppe Protected Users ist, von der wir auch geredet haben, ist auch per se nicht delegierbar.
Habe ich eigentlich erzählt, dass mir die Protected Users letztens wieder schwer in den Arsch getreten haben? Hatte ich diese lustige Aufgabe, ich wollte nur, nur schnell, freitagsmittags nur schnell ein Zertifikat auf einem ADFS-Server, also das Web-Service-Zertifikat auf einem ADFS-Server zu tauschen.
Oh.
Ja, es ging noch nicht mal um das Token-Signing, sondern es ging nur um das Web-Server. Da denkst du dir, ist ja kein Thema, schmeißt du da eben drauf und dann musst du dem ADFS-Account einmal die Berechtigung geben, den Private Key zu nutzen. Das ist immer kein Problem. Naja, dann musst du ein bisschen PowerShell bemühen, um dieses Zertifikat dann halt entsprechend zu ändern. Da gibt es ein Certificate-Thumbprint an und das hat nicht funktioniert. Ich habe immer ein Access Denied bekommen, immer ein Access Denied, obwohl Elevated PowerShell hin und her und dann habe ich hin und her überlegt. Und dann waren die Protected Users eigentlich so ein Educated Guess. Mhm. Und mein User rausgenommen, einmal Kalis Purge, einmal nochmal und siehe da, es geht. Mit dem Wissen habe ich dann gegoogelt und ja, das Problem haben auch andere.
Ah, okay. Weil manchmal lässt sich das ja beheben, in Anführungsstrichen. Also wenn dir sowas begegnet, gerade so im Kontext Remote PowerShell, dass du einfach stur die Credentials nochmal angibst. Auch wenn es schon in dem Kontext ausgeführt wird, gibst du einfach stur die Credentials nochmal mit an.
Ja, es ist ja irgendwie so ein, es war ein PowerShell-Befehl auch für den ADFS-Server. Da weiß ich gar nicht, ob es da die Möglichkeit gibt, da Credentials mitzugeben.
Ja, okay, gut. Aber ja, Protected Users, nicht delegierbar. So, das war, wie gesagt, der erste Artikel, wo ich ja schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Ich bin noch nicht ernsthaft ein Artikel über 2008 R2 SQL Server. Ja? Und nur die Andeutung von Constraint Delegation hat mir ja so die Nackenhaare hochgestellt. Und dem Kunden natürlich auch. Ja? Die Alternative dazu ist Resource-based, also ressourcenbasierte Delegierung. Das heißt, du sagst nicht nur, das hier sind die Services, die SPNs, sondern du sagst auch, System A darf für System B delegieren und andersrum.
Mhm.
Ja, das heißt, System A darf Credentials bei System B anmelden und andersrum tatsächlich auch. Und damit funktioniert das auch. Nur, sie haben mir, also nochmal, die Anforderung lautete, dem Dienstkonto muss für Delegierungszwecke vertraut werden. Nicht nur steht da nicht drin, welchen, sondern es fehlt auch das zweite Dienstkonto am Ende des Tages. Und ja, das macht dann immer Freude, vor allen Dingen einfach diese Einleitung schon mit der Lüge, ja, da fehlen uns die Berechtigungen zu.
Ja, da müssen wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Kontext zu geben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier über andere Dienstleister rumrennen.
Nein.
Aber
nein,
wenn der andere das ein bisschen blöd aufzieht.
Nein, es ist ja vor allen Dingen auch ein Wiederholungsproblem in dem Fall.
Ja,
ja, also da sind wir Menschen, da regt uns dann schon mal auf.
Ja, ich meine, es hätte ja auch anders laufen können, wenn man das entsprechend offen kommuniziert, pass mal auf, ganz ehrlich, haben wir noch nie gemacht, in anderen Umgebungen, könnt ihr uns da bitte helfen, ist das ja fein, aber das dann so zu drehen, dass, ja, das, wir können das ja nicht und das muss der andere Dienstleister machen, das ist halt ein bisschen.
Nein, als fein machen wir dann ja auch und ich hoffe, am Ende des Tages wird das eine konstruktive Geschichte, also wir haben noch heute schon ein bisschen weitergemacht. Ich habe das mal auseinandergesetzt, wie das funktioniert und was ich jetzt brauche. Und dann wird es schon gehen.
Ja, wir halten euch da auf dem Laufenden. Ich hatte da aber auch eine ganz lustige Geschichte. Das passt so ein bisschen zu dem Kuriositätenkabinett mit dem USB-Anschluss, mit dem USB-C-Port und der Docking. Das war nämlich der gleiche Kunde. Kunde hat Windows 10, Windows 11 Geräte mit Pro gekauft und packt dann über ein M365E3 eine Windows 10, Windows 11 Enterprise mit drauf. Das ist ja nur eine Add-on-Lizenz, sag ich mal. Du brauchst ja eine aktivierte Windows 10, Windows 11 Pro und kannst dann, wenn dein User ein M365 oder ein Windows 10 E3, E5 Plan zugewiesen bekommen hat, wird aus dieser Pro automatisch eine Enterprise. Ja, das ist eine sehr einfache Möglichkeit, Geräte mit vorinstalliertem Windows zu kaufen, beziehungsweise die vorinstallierten Lizenzen eben zu verwenden und dann halt für in Anführungsstrichen kleines Geld ein Windows 10 Enterprise oder Windows 11 Enterprise draufzupacken. Das ist so eine Abo-Lizenz. Alles ganz schick bei dem Kunden, funktionierte auch ganz lange. Irgendwann stellte sich raus, bekamen wir Probleme dabei, dass diese Abos nicht mehr aktiviert wurden und die Dinger dann von ihrem Enterprise wieder in einen Pro-Status zurückfielen, was allerlei hässliche Sachen mit sich brachte. Gut. Der Kunde hat dann auch selber schon ein bisschen Troubleshooting gemacht, hat sich zum Beispiel herausgestellt, wenn man das User-Profil platt macht und der User ein neues Profil bekommt, dann ist die Kiste auch eine gewisse Zeit lang wieder aktiviert, bis sie dann doch wieder sagt, nö, Abo kann ich nicht aktivieren, geht nicht, bin wieder eine Pro. Dann hatte das der liebe Kollege übernommen, hat entsprechend ein Case gefeilt, war mit dem Kunden auch dran und Troubleshooting und Microsoft und hin und her. Aber wir waren dann gerade so in dem Prozess, dass sie dann halt Möglichkeiten ausgelotet haben in Microsoft, was das denn sein könnte. Auf jeden Fall saß ich mit dem Michael dann morgens zusammen, das ist der IT-Leiter und wir haben da so einen Regeltermin und dann sitzen wir so zusammen beim Kaffee und ich weiß gar nicht mehr, wie drauf kam. Ich so, pass mal auf, Michael, lass uns doch mal einfach deine Büchse nehmen, du hast ja das gleiche Problem, mach eine UU, schalten die Richtlinienvererbung ab, sodass auf deine Kiste keine Richtlinien ziehen und wir gucken einfach mal, was passiert. Weil wir hatten, spontan hatte ich so die Idee, vielleicht ist das irgendeine so eine Hardening-Policy. Wir haben wir kaputt gehärtet.
Ja, kommt vor.
Naja, gemacht, getan, UU gebaut, Vererbung, Kiste reingeschoben, neu gestartet, zack, aktiviert. So, dann ist die erste Reaktion, du freust dich nicht darüber, sondern denkst nur, scheiße, es ist irgendeine beschissene GPO.
Dann haben wir rausfinden, welche.
Ja, wir hatten dann direkt die Vermutung, dass es so eine von 5 Security-GPUs sein kann, die waren es natürlich nicht. Und ja, dann hieß es Streichhölzer ziehen und der arme Alex hatte das kürzeste Streichholz gezogen, hat sich echt hingesetzt mit seinem Rechner das gleiche Problem hat und hat so eine GPO nach der anderen eliminiert. Das waren irgendwie, nicht, 45 GPOs. Ne? Jedes Mal über die Security-Filterung dann sagen, ja, nein, du darfst diese GPOs nicht anwenden, neu starten, oder GP Update Force, Kiste neu starten. Ohne Scheiß, weißt du, so vorletzte GPO, ne? Es sind nur noch 2 übrig und wir beide sagen so beim Draufgucken, Also von denen kann es keine sein. Also der Michael und ich, wir hätten beide unsere Hütten verwettet, dass es keine davon sein kann. Und dann deaktiviert der Alex so eine GPO, die Internet Explorer Zone Mapping Einstellungen macht. Also URLs zu Zonen mappt, also zum Beispiel vertrauenswürdige Webseiten. Auf einmal ist die Scheißkiste aktiviert. Wir haben das dann noch ein paar anderen Kisten nachvollzogen und es ist so. Also Fun Fact, es hat nicht gereicht, die URLs rauszunehmen, sondern wir mussten wirklich diese GPO einfach wegnehmen und dann waren die Kisten direkt wieder aktiviert. Ursprünglich war diese GPO dazu gedacht, um URLs für einen bestimmten Dienst vertrauenswürdig zu machen, dass da Sachen nachgeladen werden können. Wir haben uns auch sklavisch an die Herstelleranleitung gehalten und ja, jetzt liegt der Ball bei Microsoft, weil wir haben natürlich gesagt, hey Leute, wir haben es gefixt. Guck mal hier, die GPO war es, warum?
Ja, also es war auch keine Microsoft-URL oder irgendetwas in der Richtung. Nein. Und auch
nichts. Die einzige Sache, die es dann möglicherweise sein kann, ist, das wird jetzt gerade noch geklärt, ob möglicherweise in anderen Gruppenrichtlinien auch, du hattest das, glaube ich, auch, ich hatte dir die Geschichte ja schon mal erzählt, das ist ja jetzt für dich nichts Neues, aber du hattest auch direkt gesagt, gibt es eventuell andere Gruppenrichtlinien, die auch irgendwelche Zonen zuordnen? Und ja,
das schreiben sich ja.
Ja, genau. Ich meine auch so, last GPO wins. Ne? Mhm. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch mal nachgucken. Mhm. Aber das war wieder so WTF.
Und da musst du erstmal drauf kommen.
Ja, also überhaupt, dieser ganze Prozess dauerte ja durchaus ein paar Tage, ne, so mit Ticket bei Microsoft und bis das Ganze anläuft und Sachen ausprobieren. Ja, dann stehst du dann so morgens mal und kannst sagen, komm, lass uns einfach mal eine GPU oder eine UU bauen, die Kiste da reinschieben und dann gucken wir mal. Und dann stellst du fest, scheiße, es ist irgendeine GPU, die du selber mal gebaut hast.
Ja, ich
mal weil ganz ehrlich, was machst du denn als erstes bei sowas? Ja, was haben wir an den Firewalls rumgesucht? Ja, und Content-Filter und SSL-Inspection und tralala.
Sicher. Die SSL-Inspection, die ja so beliebt ist.
Ja, auch die hatten wir natürlich in Vermutung und die war es tatsächlich auch gut sein, nicht. Ne?
Mhm.
Ja, spannend. Ja, dumm gelaufen.
Dann, wie gesagt, wenn da sonst nichts drin ist, außer irgendwelche fremden Sites, die auf der Zone gemappt werden. Spannend.
Definitiv. Das wäre definitiv was für den Aufreger der Woche gewesen. Hast du denn einen Aufreger der Woche?
Ich hatte den noch gerade schon.
Ach so, das war schon der Aufreger der Woche.
Oh, du hattest zwei.
Nee, also das Zone-Mapping war jetzt auch nicht der Aufreger der Woche. Der eigentliche Aufreger der Woche war heute eine Nachricht auf LinkedIn. Oh, Leute. Ich habe ja schon vor Wochen und Monaten mein Xing-Profil platt gemacht. Einfach, weil da nur noch Headhunter ankam. Ja? Und ich muss mir jetzt mit 25 Jahren Erfahrung vielleicht nicht mehr unbedingt die Junior-Admin-Stellen anbieten nicht? Lassen. Nein. Ja, tatsächlich hat sich dann heute jemand irgendwie in meinen LinkedIn-Mailbox verirrt, der mir in sehr viel Text, sehr ausschweifend, also Punkt 1, er hat mich erstmal direkt geduzt. Ja? Nenn mich Boomer, finde ich direkt mal unsympathisch. Es gibt Leute, von denen lasse ich mir das gefallen, ja, aber von Headhuntern nicht. Von Recruitern lasse ich mir das nicht gefallen, die haben mich verdammt nochmal zu siezen. Ja, die wollen was von mir.
Mich duzen die immer.
Ja?
Ja.
Unmöglich. Naja, egal.
Ja, jetzt wo du es sagst.
Ne? Hast du da so einen, der dann sagt, ja, hallo Patrick und ich habe hier ein super Angebot für dich und Storage und Backup Admin. Und da ist mir dann direkt erstmal quasi das iPhone aus der Hand gerutscht.
Ich habe mir das iPhone rübergehalten und gezeigt und ich habe nur die ersten 5 Worte gelesen. Dachte,
Und ich denke mir, what the fuck? Storage und Backup Admin. Jetzt nichts gegen diese Tätigkeit an sich. Ey, alles cool, ich habe lange, lange Storage gemacht, lange, lange Backup gemacht, aber pass mal auf, du schreibst den Geschäftsführer eines IT-Dienstleisters an, der in dessen Profil nicht mit einem Wort Storage und Backup auftaucht und bietest dem einen Job als Storage und Backup Admin an. Und da sage ich dir, Kollege, mag ja sein, dass du Recruiter bist, du hast deinen scheiß Job nicht verstanden.
Mhm. Gießkanne.
Ja, guck dir einfach mal das fucking Profil an. Mhm. Ja, und dann wirst du feststellen, dass ich da vielleicht der Falsche für bin.
Wer mal einen Anfang.
Und dann auch noch diesen letzten Satz so, ey, und Patrick, und wenn der Job nichts für dich ist, vielleicht hast du ja jemanden, der sich verändern möchte. Fuck you.
Den habe ich gar nicht gesagt.
Also, ernsthaft.
Vielleicht kennst du jemanden, der sich verändern möchte.
Nee, finde ich ganz übel.
Es ist...
Nichts gegen Recruiter an sich, auch die machen einen Job, auch die haben ja die Aufgabe, Mitarbeiter zu finden und so weiter, aber ganz ehrlich, ey, wenn du sowas machst, dann hast du einfach deinen scheiß Job nicht gemacht. Ja, dafür gibt es doch das Profil, dafür schreiben die Leute da Sachen rein und da gucke ich da rein und dann denke ich mir doch, okay, das ist vielleicht der Falsche dafür.
Mhm.
Also ernsthaft. Das passt irgendwie, ne? Und deswegen, today drained me.
Ja, mich auch.
In diesem Sinne, ich denke, wir haben uns genug.
Ja.
Genug.
Wir haben uns genug aufgeregt.
Genug aufgeregt für heute. Liebe Leute, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät, habt eine gute Zeit.
Macht's gut.
Und wir hören uns wieder.
Bis dahin.
Vielleicht etwas besser gelaunt. Bis dann.
Bestimmt.
Ciao.
Tschüss.